Telefon. Hallo.
Hallo, es ist nicht ganz Gleichausschwankung, sondern nur zwei Personen. Gerald und
Tanja.
Gerald und Tanja, ihr seid beide, ihr singt beide, ne? Oder macht ihr so, spielt ihr ein Instrument? Nein.
Nein, wir singen und tanzen.
Ihr singt und tanzt.
Wir singen und tanzen.
Und performen.
Gleichlaufschwankungen, seit wann gibt es Gleichlaufschwankungen?
Ja, das liegt schon ein bisschen zurück, die Anfänge. Und zwar ja, noch in DDR-Zeiten gab es noch nicht Gleichlaufschwankungen, diese Band, aber zum Beispiel der Song Punks Understand the Fun wurde in den 80er Jahren in der hallischen Punkszene eigentlich erfunden von uns. Irgendwie haben wir angefangen, diesen Refrain immer so zu singen, in der Stadt rumzukrölen, und jeder dachte sich immer eine neue Strophe dazu aus, und das war ziemlich witzig, fanden wir. Ich weiß nicht, ob es die anderen noch so fanden, die es hören mussten, aber so fing mal dieses Lied an zu entstehen. Und ja, zum Beispiel André Z, mit dem ich damals auch schon befreundet war, mit dem stand damals das Lied Glykol. Das haben wir damals noch unter dem Namen Krummels getextet, würde ich sagen. Das haben wir nie aufgenommen oder so, aber also die Ursprünge liegen schon sehr weit zurück. Erstmalig Songs aufgenommen haben wir dann erst 1996, 97, glaube ich, also 97. Und zwar damals mit dem Volker Eschke von Müllstation, also der hat in den 80er Jahren bei Müllstation mitgespielt, und mit Rio von Müllstation, der spielt ja jetzt dort immer noch und ist auch Begründer von Müllstation mit seinem Bruder, Steve, aktiv. Und André Z war damals auch dabei und ich, genau. Das war mal so aus einer Laune heraus, haben wir angefangen, so Songs aufzunehmen. Also
97
es gab
Mir
damals nicht dazu, sondern einfach, das war so aus Quatsch, haben wir was aufgenommen. Ja.
Mirkes Terrorstart 97 damals.
Genau. Der Terrorstaat, Knüppel raus, das war noch in Anlehnung an alte DDR-Punk-Songs, die wir gecovert haben damals. Und dann kam aber gleich Punks Understand the Fun, Badehosenmann, diese wieder hinterher.
Aber die Songs kamen ja auf Labels raus, die wo du schon dabei gewesen bist, oder wo die Labels, die du gemacht hast, auch.
Teils, teils, also die meisten schon. Aber zum Beispiel gerade Knüppel raus kam ja bei auf diesen zugeführt Sampler raus, der auf Halb Sieben Records damals erschienen.
Ja.
Quatsch. Also das Lied ist damals dort erschienen.
Aber hier, das ist Endzucht damals. Die kam ja auf Saalepower damals auf Schlemi raus, ne?
Das war noch Schlemi Records, genau, das habe ich mit einem Freund, Dirk heißt der, der auch aus der DDR-Punk-Szene noch stammte, haben wir damals dieses Label gegründet und ja, betrieben sozusagen. Und da kamen diese wieder auch raus.
Aber
Genau.
Konzerte habt ihr ja nicht gemacht zu der Zeit.
Wie bitte?
Konzerte habt ihr ja zu der Zeit nicht gemacht.
Nee, Konzerte gab es damals noch nicht. Das erste Konzert gespielt haben wir 2003. 2002? 2002.
2002, ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt. Und
Wahrscheinlich auch, ich glaube, das erste richtige Album, also quasi euer Debütalbum, kam ja auch erst 2001 raus. Punks verstehen keinen Spaß.
Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das rauskam, wenn du das so sagst.
Aber war euer erstes richtiges Album 2001, Punks verstehen keinen Spaß?
Ja.
Weil vorher waren ja nur Samplerbeiträge, glaube ich.
Eigentlich zu dem Album aber keine richtige Band gab, weil das war vorher eher so ein Musikprojekt, wo ja sich jeder so eingebracht hat mit dem, was er Bock hatte. Aber es gab halt nicht den Schlagzeuger und den Gitarristen und die Sänger. Und nachdem das Album draußen war, wurden halt die Stimmen laut. Ja, mach doch mal was. Wir wollen nicht mal auf der Bühne sehen.
Ja.
Und das war erstmal eine große Herausforderung, weil wir uns dann Musiker gesucht haben, um dann Live-Gigs machen zu können.
Wie viele Musiker seid ihr auf der Bühne?
Das hat sich auch im Laufe der Jahre gewandelt. Also wir sind zum einen Musiker, zum anderen Sänger und Bühne. Wir nennen es Bühnenakteure, also Leute, die einfach das, was wir singen, nochmal so untermalen. Und zu Spitzenzeiten waren wir, glaube ich, 12.
13 waren
wir. 13. Und mittlerweile sind wir da aber etwas zusammengeschrumpft auf 7. Aber dafür ist es jetzt ein recht fester Kern.
Ihr seid von 2003, 2005 war mal ein bisschen Pause. Da wart ihr in Asien unterwegs.
Genau, da hatten wir Reisezeit.
2 Jahre?
Ja.
Fett.
Da haben wir sozusagen eine Auszeit aus Deutschland genommen.
Ja, quasi so Rucksack aufgeschnallt und los.
Wie bitte?
Wie habt ihr das gemacht? Mit dem Rucksack und los oder wie habt ihr das gemacht?
Genau. Ja, ein bisschen schon geplant, ne? Also nicht so von heute auf morgen das so entschieden, sondern so ein Jahr Vorarbeit gemacht, wo wir zu Hause alles so aufgelöst haben und dann sind wir mit jeder einem Rucksack los und wollten eigentlich ein Jahr nach Asien, ein Jahr nach Südamerika, aber Asien war dann so schön, dass wir da 2 Jahre geblieben sind und immer wieder die Länder gewechselt haben und China hat sich dann so zu unserem Lieblingsland rauskristallisiert.
Okay. Da habt ihr ja auch ein Buch geschrieben?
Genau, da haben wir dann Maisbier und Buttertee geschrieben. Ich habe geschrieben, Gerald die Fotos gemacht. Und das Spannende war in der Zeit eigentlich, dass wir da auch Punker getroffen haben und wir sind immer so zwischen den Welten hin und her geswitcht, ja, so in der Musikkultur und dann aber wieder total aufs Land, wo wir uns dann so ethnische Minderheiten gesucht haben, da die Märkte besucht haben, Feste besucht haben und dann sind wir immer so zwischen den Extremen hin und her geswitcht. Das war enorm aufregend und spannend.
Hammer, ja. Ich glaube gerade auch die Punkrock-Szene in China war schwierig auch. Weil so öffentliche Konzerte wahrscheinlich schwer.
Also damals wusste eigentlich kaum jemand, dass es überhaupt eine Punk-Szene in China gibt. Zwischenzeitlich ist das ja doch recht bekannt oder
gibt's
kommen
ja doch
mal irgendwelche Vinyls oder sowas jetzt raus mit chinesischen Punkbands. Damals war das so, wir haben in der transsibirischen Eisenbahn jemand gesehen, der hatte ein Pogen-T-Shirt an, also diese Moskauer Punkband. Haben den angesprochen und das war ein Amerikaner, der in China lebte. Und der hat zu uns, und den haben wir halt gefragt, und der gerade von Porgen kam, ne? Der hat
irgendwas von denen auch rausgebracht.
Ja, der hat eine Single auch irgendwie rausgebracht mal von denen. Und der hat uns eingeladen, an den haben wir gefragt, da gibt es denn in China eigentlich auch Punks? Ja, ja, ihr könnt bei mir wohnen, kommt mit und ich zeige euch dann, wo ihr abbringt. Treffen könnt.
Ja.
So ging das mal los. Damals war die Szene in China, man muss bedenken, 1 Milliarde Menschen, das waren damals ungefähr 100 Punks, die es dort gab. Und die nun dort aufzufinden, war damals nicht einfach.
Weil das auch ein verdammt großes Land ja auch noch ist dabei. Ne?
Riesig.
Also deswegen.
Ja,
deswegen ein bisschen haben wir schon. Aber wo du gerade sagtest, dass Menschen nicht wussten, dass es in China Punks gibt, weißt du, mal ganz blöd gesagt, in der DDR gab es auch Punks, obwohl es hier gar nicht gab.
Ja, das haben am Anfang wahrscheinlich auch wenig Leute gewusst.
Ja, weil da gab es auch nur, weißt du, auch nur im Untergrund, Konzerte gab es nur in Kirchen irgendwie, heimlich versteckt so ungefähr. Also öffentlich war Punkrock ja auch nicht in der DDR, ne? Und wenn dann Probleme?
Ja, ich weiß nicht, ob man das so ganz vergleichen kann, China und DDR, weil in China haben die Chinesen haben irgendwie Wege gefunden, in Clubs spielen zu können, die auch selbst betreiben teilweise oder anmieten. Erstaunlicherweise funktioniert das und es geht, also so irgendwie geduldet. In der DDR war das ja bis, sagen wir mal, 87 0 geduldet, irgendwo ein Konzert zu machen und dadurch waren ja die Konzerte auch fast ausschließlich nur in Kirchen bis 86, 87 rum. Also es war irgendwie eine andere Situation in China. Die chinesischen Punks haben uns so gesagt, dass sie denken, dass wenn der Staat sie mehr verbieten wollen würde, dass mehr Aufmerksamkeit in den westlichen Medien quasi, dass die westlichen Medien mehr darauf aufmerksam wären und dadurch würden die viel bekannter werden und dadurch lassen sie die eigentlich in Ruhe. So wurde uns das von genau genommen von Lisandau damals gesagt, dass sie deswegen einigermaßen Ruhe haben und machen können.
Ja, okay. Denkt man eigentlich andersrum, so ungefähr, ne?
Habt ihr mich verstanden?
Ich glaube, man denkt ja eigentlich, dass das eher andersrum ist, ne? Aber wenn sie in Ruhe gelassen werden, dann ist okay. Aber viele gibt es ja nicht, glaube ich.
Ja, so habe ich das erlebt, oder wie würdest du das sagen?
Ja, kann ich jetzt nur zustimmen. Die gelten halt als eine absolute Minderheit an Spinnern.
Okay.
Und das ist so verrückt, dass die Leute da zwar übelst gucken, wenn die durch die Straßen ziehen da, aber letztendlich
die tun ja nicht.
Abgefahren, dass da sich auch keiner richtig dran wagt, glaube ich.
Wahrscheinlich eher so auf die Schiene, die tun ja nichts ungefähr, ne? Lass sie mal machen, die Spinner.
Ja, ich will. Ich war immer ziemlich verrückt vor den Clubs, ja. Also da saßen jetzt Jungs, die sahen auch nicht so wild aus, die hatten ein bisschen strubbelige Haare und vielleicht enge Hosen an und die Taxis fuhren langsamer und die Leute guckten da raus. Also es hat schon Aufmerksamkeit erregt. Und bei dem einen Konzert, das war so witzig, saßen wir mit so ein paar Punkern am Boden und haben Bier getrunken. Wir konnten uns kaum unterhalten, weil die kannten kein Englisch, aber wir haben immer so Bandnamen hin und her und ach naja, gut, wenn du die kennst, dann ist die Welt in Ordnung. Und dann kamen wirklich andere Chinesen und haben uns mit perfektem Englisch gefragt, ob sie uns irgendwie helfen sollen, ja, ob wir in Gefahr sind. Das war super witzig, wir haben so gefeiert.
Vielleicht auch interessant, Chinesen haben ja doch auch sehr staatsfeindliche Texte, ne? Also gerade Misandau haben ja doch ziemlich krasse Texte. Haben wegen den Texten, soweit ich weiß, noch nie Ärger gehabt. Die thailändische Punkszene, die wir da auch damals sehr intensiv kennenlernten, die haben solche Texte nicht und haben uns immer gesagt, wenn wir hier was gegen die Polizei oder so singen würden, würden wir sofort eingesperrt werden. Das fanden wir auch total schräg eigentlich. Also das
in Thailand?
Kann man auch nur von China erwarten. Ja, haben die Thailänder uns gesagt, von Bangkok Alkohol. Also die haben gesagt, wir können ja nicht staatsfeindliches Ding, also gegen Polizei können wir.
Also in Thailand sind Samstag 10 Musiker verhaftet worden, weil die Texte gegen das Regime hatten. Irgendwie auf dem Konzert wegverhaftet worden. 10 Punkrock-Musiker. Gerade jetzt am Samstag.
Jetzt sozusagen, also jetzt vor kurzem.
Ja, jetzt am Wochenende.
Ach so, aha.
Gerade brandaktuell. Ja, am Samstag gewesen. Samstag war Konzert in Thailand und da sind 10 Punkrock-Musiker verhaftet worden, weil die halt Texte gegen das Regime hatten irgendwie. Die setzen auf Zelle.
Interessant, ne? Also wie gesagt, das würde man eher aus China erwarten. Ja. Und
dachte ich auch.
So Geschichten jetzt aus China und Thailand, das ist natürlich jetzt schon 14 Jahre her, ne? 12 Jahre, als wir dort waren.
Ja, deswegen, es sollte doch eigentlich mal ein bisschen moderater werden eigentlich, ne? Ich bin mal ein Song von euch. Kotz in Schrank. Ein Song, damals in Halle auf den Straßen entstanden quasi, Kotz in Schrank, der beste Punk. Ich glaube,
ja,
ich glaube, an dem Song kommt ihr live auch gar nicht dran vorbei, oder?
Ja, wie gesagt, das haben wir früher in Halle auf den Straßen gesungen, wenn wir durch die Stadt zogen.
Ja.
In Schrank, Schrank, Schrank und jeder dichtete eine Strophe dazu. Und 1997 habe ich versucht, wieder die Strophen alle so zusammenzukriegen. Habe auch noch ein paar Leute gefragt, ob noch jemand weiß, wie die oder die Strophe ging. Und das, wo wir uns erinnern konnten, habe ich dann damals aufgeschrieben und dann haben wir das.
Ist das
damals also Rialdo hat damals für Mischstation hat das Keyboard dort eingespielt. Und André Z. hat damals bei uns im Schallplattenladen Schleme Records, den wir damals betrieben haben, das eingesungen, übrigens damals mit einem ganz kleinen Mini-Mikrofon, mit einem Mini-Disc wurde das damals aufgenommen. Also nichts mit Studio oder sowas, sondern das ist wirklich im Schallplattenladen entstanden, zwischen den Schallplatten mit so einem kleinen Mini-Disc, wenn noch jemand weiß, was das überhaupt ist.
Spiele ich mal und dann quatschen wir gleich weiter.